Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Es ist die 169. Sendung. Und wir müssen uns beeilen, denn da wartet jemand am Telefon auf der anderen Seite. Aber du wolltest auch noch sagen, guten Tag.
Überrascht dich das
jetzt? Ja,
ja. Ich wollte natürlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlich begrüßen.
In Saarbrücken können wir begrüßen Professor Slusalek, den wir ja schon öfter interviewt haben in unserer Sendung. Und er hat jetzt das Weihnachtsgeschenk früher bekommen. 12 Millionen Dollar von Intel, ein Institut auf dem Campus der Universität Saarbrücken. Was passiert da, Herr Professor Slusalek?
Ja, das ist nennt sich das Intel Visual Computing Institute hier auf dem Campus der Saarbrücken. Das klingt so, als ob es eine Einrichtung der Firma Intel wäre. Das ist aber nicht so. Es ist ein Institut der Universität Saarbrücken, was sich im Wesentlichen beschäftigen wird mit eben Visual Computing. Kann ich gleich noch was dazu sagen. Und es wird eben ganz Wesentlichen von der Firma Intel mit den 12 Millionen, die Sie gerade erwähnt haben, finanziert, was natürlich gerade in der aktuellen Zeit ein hervorragendes, vielleicht nicht Weihnachtsgeschenk, aber Geschenk ist, hier wirklich weiter noch zu kommen mit Forschung im Bereich Visual Computing. Und darunter verstehen wir eben den ganzen Bereich der Forschung von der Aufnahme der realen Welt in Form von Bildern, von Videos und anderen Messverfahren, die Verarbeitung dieser Daten, sei es zum Beispiel dann aus Bildern wirklich 3D-Objekte zu rekonstruieren, dann zum Rendering, also der realistischen Darstellung dieser Daten, der Übertragung dieser Daten von irgendwelchen Rechnern auf zum Beispiel ein Gerät bei einem Benutzer irgendwo über das Internet eben, also der Transport dieser Daten und dann die immersive Interaktion des Benutzers mit diesen Daten, also auch Human-Computer Interaction, also die Interaktion des Benutzers mit den Daten. Das sind alles Themen, die wir dort behandeln werden.
Was bekommt Intel für die 12 Millionen?
Erstaunlich wenig, sag ich mal. Also es ist zum Beispiel nicht so, was ja oft in Verträgen oder in Forschungsaufträgen mit der Industrie ist, dass die Industrie dann, was weiß ich, einen Doktoranden bezahlt und dafür alles, was der tut, Patente haben will. Das ist in diesem Fall eben nicht so. Die ganzen Rechte bleiben bei der Universität. Allerdings, nachdem Intel ja viel Geld da reingibt, haben sie das Recht, diese Sachen zu nutzen. Mhm. Aber das ist kein exklusives Recht. Das können also auch andere Leute, auch die Universität kann diese Sachen weiter benutzen. Also das Recht steht allen zu, die an diesem Institut teilhaben. Und das ist auch noch eine interessante Erweiterung, dass nämlich dieses Institut nicht nur mit Intel ist, sondern auch anderen Firmen offen stehen wird und auch ein Verteiler hier in Europa sein soll. Das heißt, wir werden auch andere Labore, andere Forschungseinrichtungen in Europa Stück für Stück mit dazunehmen. Also es soll noch wachsen.
Herr Professor Slusalek, was bedeutet Visual Computing?
Ja, ich habe es ja gerade kurz versucht darzustellen. Es hat also sehr viel mit der Modellierung der realen Welt im Rechner zu tun. Also wir wollen möglichst detailliert, möglichst exakt die reale Welt im Computer nachbilden, dann aufgrund dieser Daten Simulationen durchführen, um zum Beispiel, um jetzt mal bei der Automobilindustrie zu bleiben, etwa schon frühzeitig ein Auto beurteilen zu können, wie es später aussieht, wie es später verhält, um dann den Entscheidern etwa in der Automobilindustrie die Chance zu geben, eben das Auto erst gar nicht im Prototyp bauen zu müssen, sondern wirklich im Rechner schon beurteilen zu können, ob sie diese Variante bauen wollen oder eine andere. Und das kann natürlich der Industrie viel Geld und vor allem auch viel Zeit sparen. Und so kommt da auch dann das Geld wieder rein, sag ich mal. Und natürlich stellt sich Intel auch vor, dass sie dort viele neue Chips verkaufen können.
Und diese Visualisierung im Computer, heißt das rein visuell, also sichtbar als Grafik? Sie sprachen ja auch von 3D-Modellen und sowas. Aber so ein Verhalten bei einem Auto kann man ja nicht nur unbedingt sehen, sondern da müssen ja auch Messwerte und Verhalten und ähnliche Dinge dargestellt werden, die man vielleicht gar nicht so visualisieren kann.
Ja, es nennt sich Visual Computing Institute und die visuellen Aspekte sind auch ganz klar im Zentrum der Forschung, das sich zum Beispiel auch dadurch zeigt, dass wir nicht nur die Universität hier als Partner haben, sondern auch die zwei, wir haben ja hier in Saarbrücken die zwei einzigen Max-Planck-Institute im Bereich Informatik, die sind sich auch stark mit der visuellen Seite beschäftigen. Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz ist an dem Institut noch beteiligt und da sehen Sie Sie schon, dass auch andere Aspekte damit dazukommen, eben genau das Verhalten von Objekten zu beschreiben. Und dann betreiben ja alle diese Institutionen, also die Uni, die zwei Max-Planck-Institute und das DFKI auch noch den Exzellenzcluster. Und auch da steckt schon das Wort Multimodal dabei, also eben nicht nur visuelle Sachen, sondern auch Haptik, sondern auch Akustik, Sprache, aber auch die Verbindung zwischen Text und Sprache. Also wir wollen zum Beispiel im Internet Daten suchen, die mit einbringen in die visuellen Objekte, aber dann zum Beispiel das Ganze auch in Sprache ausdrücken zu können. Also diese ganze Vorwärts und Rückwärts zwischen verschiedenen Modalitäten, da ist ein großer Forschungsbedarf noch da und den wollen wir mit unter anderem eben mit diesem Institut auch abdecken.
Ja, ich kann mir vorstellen, warum Intel nach Saarbrücken gegangen ist. A, durch Sluter Lake, der ja dieses Rendering schon lange betreibt und eben dieses auch schon vorgeführt hat, das Ganze. Dann ist, glaube ich, noch ein Direktor im Staff, das ist der Professor Herfert, das ist auch ein Stammkunde hier bei uns vom Computer Club 2. Was macht der dabei?
Herr Herfeld beschäftigt sich vor allem mit dem Bereich Internet und Übertragung von Mediendaten und dazu zählen eben auch 3D-Daten im Internet und das wird auch einer der Schwerpunkte von dem Institut sein, nämlich das 3D-Internet. Also endlich mal auch 3D-Inhalte ins Internet zu bekommen. Wir haben Texte da, wir haben Bilder, wir haben inzwischen Videos, YouTube und Ähnliches da und wir wollen jetzt eben ganz stark daran arbeiten, auch dreidimensionale Inhalte da reinzugeben. Wir werden dieses Institut gemeinsam leiten und uns eben die Forschungsprojekte, die wir dort machen, zwischen uns ein bisschen aufteilen und sie dann gemeinsam bearbeiten.
Kommen Sie eigentlich noch zum Forschen dazu? Denn DFKI und jetzt das neue Institut, dann das alte traditionelle Institut zu leiten?
Doch, da ist schon noch Zeit für Forschung. Natürlich habe ich mich jetzt in letzter Zeit viel mit Verträgen und Ähnlichem beschäftigt, was nicht unbedingt der spaßigste Teil der Arbeit ist. Aber dieser Teil ist ja jetzt rum und jetzt kommt natürlich viel Arbeit auch dazu, das Neue aufzusetzen. Aber da geht es jetzt genau darum, die richtigen Forscher für die richtigen Themen hier nach Saarbrücken zu holen. Und das ist natürlich ein ganz wesentlicher Teil der Forschung auch, dass man es dann nicht mehr selber macht, aber die richtigen Leute findet, die Arbeit zu machen. Aber es bleibt zwischendrin auch noch genügend Zeit, die Forschung selber zu machen.
Der Kompetenzcluster füllt sich mit Leben. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, schönen Gruß nach Saarbrücken.
Und vielen Dank.
Bis demnächst.
Ja, ich freue mich schon.
Tschüss. Ja, tschö.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in letzter Zeit einiges zutage tritt. Und zwar spüren wir es ja auch mittlerweile, dass wir abgehört werden, dass wir überwacht werden, dass uns Seiten verboten werden sollen. Es passiert irgendwas im Internet. Und meistens, ich weiß nicht ganz genau, ob es stimmt, sind da Leute mit involviert, bei denen ich glaube, dass sie nicht so ganz das Internet verstanden haben. Denn vielleicht sind sie ein bisschen zu spät dazugekommen. Auf der anderen Seite des Telefons sitzt der Professor Fitzmann in Dresden und er war im Innenausschuss des Deutschen Bundestages. Ich glaube, das war am 11. Mai, Herr Professor Fitzmann. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Sie sind ja kein Neuling vom Computer Club 2. Wir haben schon öfter zu tun gehabt miteinander. Und es geht um den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Sicherheit in der Informationstechnik des Bundes. So, was soll da gestärkt werden?
Was beobachtet wurde in den vergangenen 15 Jahren, dass die verschiedensten Bundesbehörden einfach Rechner-Software anschaffen durften und angeschafft haben, wie sie wollten. Ja, wie wir das kennen, nicht immer mit dem Primat, dass man doch jetzt möglichst sichere Technik beschaffen möchte. Und schon gar nicht so, dass das, was die eine Behörde beschafft, dann gut passt zu der Technik oder Software, die eine andere Behörde beschafft.
War vielleicht auch der lokale Händler zu bedienen. Und die einen hatten zum Teil ja sogar Linux, ganz wenig, und andere haben natürlich Windows eingesetzt. Die einen mit 2000 und die anderen mit XP. Und also es ging schön bunt hin und her. Und auch die Bundeswehr hatte NT gehabt. Also es ist ja schon auch schon ein Hammer im Grunde genommen, dass eine Verteidigungsmacht sich offen die Software liefern lässt und nicht weiß, was drin steht.
Ja, so ist das. Also wenn man dann mit Leuten redet, von der Bundeswehr, dann sagen die einem auch, dass sie sich damit sehr unwohl fühlen. Aber normalerweise reden sie damit dann nicht mit der Presse.
Ja, die hatten ja, einen Moment, ganz kurz noch, die hatten ja auch einen ganz dicken Konfigerwurm in ihren Bundeswehrmaschinen drin. Die haben lange Zeit gebraucht, das weiß ich von anderen, lange Zeit gebraucht, um das Ding wieder zu bereinigen. Die sind also schon gestraft worden.
Ja, so ist es. So ist es, ja.
Ja.
Und das BSI, das ja 1990 gegründet wurde, damals gab es ein BSI-Gesetz. Das BSI wurde gegründet, um die öffentliche Verwaltung zu beraten. Das soll jetzt in diesem neuen Gesetz...
Wissen Sie auch, was das BSI vorher gemacht hat?
Ja, ja, klar.
Das war also so eine Verschlüsselungsabteilung. Ja, ja. Hochgeheim.
Ja, das hieß ursprünglich mal Zentralstelle für das Chiffrierwesen.
Ja.
Dann hieß es irgendwann mal zwischendrin 2 Jahre Zentralstelle für Sicherheit in der Informationstechnik. Dann wurde es Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.
Ja. Ich hatte mal eine Sendung gemacht über eine Enigma und da war das BSI damals war ein guter Lieferant für solche Dinge. Und da kam ein Mitarbeiter zu mir ins Studio und hat die Enigma gebracht und hat gesagt, er wäre 30 Kilometer gefahren und so weiter. Und da sage ich, ja, dann sagen Sie mal, wie Sie heißen, dann geben wir Ihnen die Reisekosten. Sagt er, das darf ich Ihnen nicht sagen. Sag ich, wir kriegen Sie auch nichts von uns.
Die saßen damals in Bonn-Mehlem und dort gibt es immer noch eine Abteilung, deren Namen man nicht in der Presse liest.
Ja.
Okay, aber...
Okay, jetzt machen wir aber weiter bei dem Gesetz.
Ja. Ja, und das Gesetz von jetzt, also der jetzige Gesetzentwurf, soll dem BSI nicht nur die Aufgabe geben, die Bundesverwaltung zu beraten, sondern dort auch Dinge zu entscheiden und auch Vorschriften machen zu können. Plus, und jetzt kommen die Dinge, die uns wirklich interessieren müssen, an der Schnittstelle der Informationstechnik der Bundesverwaltung zu speichern und auszuwerten, was dort so an Daten anfällt, also sowohl Verkehrs- wie Protokolldaten, aber auch inhaltliche Daten, um zu erkennen, falls irgendwelche Angriffe auf die Informationstechnik des Bundes verübt werden.
Mhm.
Das ist erstmal, würde ich sagen, nicht völlig abstrus, nicht völlig unvernünftig. Ja. Da werden Angriffe verübt. Und zunächst mal ist es ein ziemlich naheliegender Gedanke, dass wenn man das an der Stelle protokolliert, auswertet, vielleicht auch so semi-automatisch darauf reagiert, dass man da etwas machen kann. Wenn man dann diesen Paragraphen genau liest, dann merkt man allerdings, dass die Befugnisse sehr weit gehen. Weil wenn man jetzt Angriffe hätte oder Schadsoftware geschrieben würde, die die Speicherung und Auswertung über sehr lange Zeiträume nötig macht und dazu auch die Speicherung aller Inhalte erfordert, dann wäre das nach dem am Montag behandelten Gesetzentwurf zulässig.
Mhm.
Und da waren sich natürlich alle Experten einig, dass das so nicht geht. Der Präsident des BSI meinte, so ist das Gesetz aber nicht gemeint. Mhm. Also nicht mal das BSI will das so. Aber als Experten, die dieses Gesetz zu beurteilen haben und ihre Meinung dazu abzugeben, ist natürlich nicht relevant, was meinte derjenige, der die Paragraphen geschrieben hat, sondern was steht da tatsächlich drin.
Mhm.
Ja, und wenn man das zur Basis nimmt, waren sich alle Experten, Informatiker wie Juristen einig, so geht das nicht.
Mhm.
Die zweite Sache, die dann auch sehr eng verwandt damit diskutiert wurde am Montag, ist, soll man das Telemediengesetz ändern? Da sollte auch eine entsprechende Änderung rein, dass die Betreiber und Anbieter von Telemediendiensten entsprechend protokollieren, auswerten, aufzeichnen dürfen. Also die entsprechende Regelung auch in einem anderen Gesetz. Und dann läuft ja so eine Anhörung immer so, dass die Sachexperten ihre Stellungnahmen etliche Tage vorher abliefern sollen. Das haben sie natürlich auch brav getan. Und als wir dann anreisten an dem Montag, 14 Uhr ging das los, lag um 13.30 Uhr vor dem Eingang des entsprechenden Sitzungssaales nicht nur schön fotokopiert, was die Experten abgeliefert haben, sondern auch eine gemeinsame Stellungnahme von ARD, ZDF Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger, Deutscher Journalistenverband, Deutscher Presserat, Verband Deutscher Zeitschriftenverleger, Verdi, Verband Privater Rundfunk und Telekommunikation. Und da steht im Wesentlichen auch das drin, was die Experten gesagt haben. Natürlich sehr stark fokussiert auf die Arbeit von Journalisten, wo man natürlich sagt, also wenn an diesen Schnittstellen alles ausgewertet und aufgezeichnet werden darf, dann könnte man an diesen Schnittstellen der Netze der Bundesverwaltung natürlich auch jeden Kontakt mit Journalisten auswerten, gegebenenfalls aufzeichnen. Und das geht nicht. Also an der Stelle haben sich die Medien oder die in den Medien Arbeitenden klar positioniert. Ja, und dann ging die Ausschusssitzung los und nach der Stellungnahme des ersten Sachverständigen sagte dann der Obmann, der Sprecher der SPD, Herr Hoffmann. Im Übrigen, damit ich das hier gleich klarstelle, der Kollege von der CDU-CSU, Herr Binninger und ich, wir haben uns geeinigt, dass diese Abhörbefugnis, Überwachungsbefugnis im Telemediengesetz nicht mehr weiter verfolgt wird im Rahmen dieses Gesetzgebungsverfahrens. Sie können das also streichen.
Die können das, die zwei Mann.
Ja, das fand ich ein sehr mutiges Statement. Also ich finde das jetzt dann auch immer interessant, wenn man so dahin kommt und schaut, wie sich Politiker verhalten und vielleicht auch mal im Gemeinschaftskundeunterricht gelernt hat, wie denn die Rechtslage ist. Ne? Also jeder Abgeordnete ist nur seinem Gewissen verpflichtet. Und wenn dann so zwei Obmänner sagen, so wir entscheiden jetzt, das wird fallen gelassen.
Die hatten doch gar keine Möglichkeit, mit ihren Parteikollegen zu reden,
hatten
oder?
Hatten sie offensichtlich nicht, haben sie nicht.
Brauchen sie auch nicht, naja.
Hatten auch das Gefühl, dass sie das nicht brauchen. Mhm. Es wurde dann durchaus von anderen nachgefragt, also beispielsweise der Obmann der Grünen fragte, also von wem haben Sie jetzt ein Mandat, dass Sie das so sagen und müssen wir jetzt nicht doch noch über diesen Artikel zur Änderung des Telemediengesetzes reden, weil man weiß ja nie, was dann die Fraktionen meinen. Aber nee, also Herr Hoffmann und Herr Binninger waren ganz entschieden der Meinung, nein, das ist vom Tisch und so wie ich die Macht der Presse einschätze, glaube ich auch, dass das vom Tisch ist.
Hatten Sie nicht mal gesagt, der BSI müsste man, wenn das so käme, umbenennen in Bundesamt zur Speicherung von Informationen oder aller Informationen?
Ja, habe ich mal so formuliert. Wir waren dann allerdings in der Ausschusssitzung relativ schnell dabei, dass auch alle Leute klar sagten, dass der Paragraph 5 des BSI-Gesetzes, wo diese Speicherauswertungsmöglichkeiten für das BSI, diese Erlaubnistatbestände drinstehen, dass das so enger gefasst werden muss, zusammengestrichen werden muss. Und naja, ich bin nicht für Nachtreten. Also in dem Moment, wo klar ist, die Leute bewegen sich, ist es klar, so geht das nicht, habe ich dann natürlich diese Formulierung nicht wiederholt. Ja.
Aber Sie haben da auch was Schönes in Ihrer Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf geschrieben. Das fand ich ganz toll. Nehmen wir an, es gibt einen Verbreitungsrahmen für Schadprogramme, der Wirkfunktion nachlädt, indem er folgendermaßen probiert. Nimm jede Nachricht, addiere zu ihr diejenige Nachricht, die möglichst genau 5 Jahre später eintrifft. Interpretiere die Summe der Nachrichten als Binärcode und wenn dies ein ausführbarer Binärcode ist, dann führe ihn aus. Und etwas kürzer und übersichtlicher geschrieben, beliebige Nachricht plus Nachricht 5 Jahre später gleich Schadprogramm, Fragezeichen. Das würde dazu führen, dass Sie ja nochmal 5 Jahre warten müssen und nochmal 5 Jahre warten müssen und immer in diesen 5 Jahren alles speichern müssen, was da ankommt, um irgendwann entscheiden zu können, ja, das war ja ein Schadprogramm.
Richtig, so ist das Beispiel konstruiert, einfach um den Juristen, die diesen Paragraph 5 vermutlich in bester Absicht geschrieben haben, zu verdeutlichen, dass sie da eine Erlaubnis reingeschrieben haben, alles letztlich für die Ewigkeit zu speichern.
Ja, also Sie haben ja in Dresden eine erfolgreiche Professur für Datenschutz und Datensicherheit. Wie empfinden Sie eigentlich das, was da parallel dazu in dem Telemediengesetz bei der Frau von der Leyen so läuft? Ist da sehr viel Geisteskraft dahinter oder ist da sehr viel Gefühl dabei?
Ich denke, da ist sehr viel Gefühl dabei. Sehr, sehr viel Gefühl. Und zunächst mal muss ich sagen, dass Gefühle auch nichts Schlechtes sind. Also wenn ich mir vorstelle, wie Kinder missbraucht werden, dann sehen Sie es mir bitte nach, dann kommen mir auch die Tränen.
Ja.
Also ich bin nicht abgebrüht genug, dass mich das kalt lässt. Ich hielt es auch gar nicht für erstrebenswert, da abgebrüht zu werden. Also es ist völlig klar, und ich glaube, da sind sich alle halbwegs emotional gesunden Menschen einig, dass der Missbrauch von Kindern wirklich eine ganz, ganz schreckliche Straftat ist. Und wir müssen überlegen, wie wir unseren Kindern, wie auch vor allen Dingen Kindern in der dritten Welt, helfen können.
Ja.
Das ist die eine Sache. Ich glaube, die ist unstrittig. Also ich habe wirklich noch keinen Menschen getroffen, der das in der Substanz anders sagt.
Genau.
Die Frage ist jetzt aber, wie können wir unseren Kindern helfen? Und da fallen mir viele Dinge ein. Man könnte sagen, wir spenden 1 Promille von unserer Umsätze im Internet für UNICEF. Oder wir statten hier in Deutschland die Jugendämter besser aus. Also es gibt da Halbtagsangestellte, die für 150 Problemfamilien zuständig sind.
Mhm.
Da kann man sich vorstellen, dass das nicht hinhauen kann.
Ja.
Der Punkt ist, wenn man das so tun würde, dann kostet das ernsthaft Geld, weil solange in der dritten Welt Familien ihre Kinder und Töchter verkaufen, einfach weil sie sonst verhungern, ist es klar, dass man da viel Geld in die Hand nehmen will und muss, wenn man was ändern möchte. Und ich glaube, dass, und jetzt wird sozusagen negativ, die deutsche Politik, indem sie praktisch kein Geld in die Hand nimmt, zumindest nicht das eigene Geld, so tun möchte, als würde sie etwas tun für die Kinder. Und da bietet sich jetzt der Versuch, den Zugriff auf Kinderpornografie im Internet zu sperren, geradezu an. Man muss an der Stelle sagen, Internetsperren haben auch eine lange Geschichte. Darüber wird seit mehr als 10 Jahren diskutiert.
Ja,
Da habe ich auch an dem einen oder anderen Gutachten drüber mitgeschrieben. Man ist sich eigentlich einig, dass Internetsperren gegen Leute, die sich halbwegs auskennen, nicht wirksam durchsetzbar sind. Und das, was die Politik in den letzten Monaten diskutiert hat, sogenannte DNS-Sperren, da lachen wir nur drüber. Ne? Also da muss man jetzt eine Internetadresse für den DNS-Server ändern und dann hat sich's.
Ja. Gab es da nicht mal so einen Prozess gegen den CompuServe-Chef?
Ja, ja, also Kinderpornografie war schon immer ein ganz großes Thema. Gegen den Herrn Felix Somm gab es mal einen Prozess, weil er es nicht geschafft hat, die Verbreitung von Kinderpornografie über den von ihm verantworteten Dienst CompuServe zu verhindern. In der ersten Instanz wurde er schuldig gesprochen. Sie können sich vorstellen, was das emotional bedeutet.
Ja.
In der zweiten Instanz wurde ich als Sachverständiger mit dazu gebeten, weil der Sachverständige in der ersten Instanz hat zwar alles ganz richtig gesagt, aber leider so, dass es der Richter nicht verstanden hat. Und in der zweiten Instanz habe ich dann versucht, das dem Richter zu erklären. Und der Richter meinte, geht das noch einfacher? Und ich habe es dann versucht so zu erklären, naja, stellen Sie sich vor, Sie sind Wundertütenverkäufer auf dem Jahrmarkt. Sie verkaufen Wundertüten. Kann man jetzt von Ihnen erwarten, dass Sie in jede Wundertüte, bevor Sie sie verkaufen, einzeln reinschauen, um dann die Verantwortung übernehmen zu können für das, was Sie letztlich dem Kunden verkaufen? Da meinte der Richter, nein, das ist unverhältnismäßig, das kann man nicht fordern.
Würde ich wahrscheinlich als Kunde auch gar nicht.
Das würde ich als Kunde auch nicht wollen.
Ne?
Da aufgemachte Wundertüten sind schwer verkäuflich. Ne?
Genau.
Und dann meinte der Richter, nee, das, so geht das nicht. Da meine ich so, und jetzt stellen Sie sich vor, dass so ein Riesenspeichersystem im Grunde ein Riesensack Wundertüten ist. Und das kann man von Herrn Somm einfach nicht erwarten. Und dieser sehr simple Vergleich, also es ist wirklich sehr, sehr simpel und mir sind die Grenzen dieses Vergleiches ja auch bewusst. Ich denke, allen Hörern wird die Grenze des Vergleichs bewusst sein. Hat letztlich dazu beigetragen, dass dann der Herr Somm in der zweiten Instanz freigesprochen wurde. Er hat sich dann mit Tränen in den Augen bei mir bedankt, weil völlig klar. So, und warum ich das jetzt erzähle ist, eigentlich würde man doch jetzt hoffen, inzwischen sind rund 10 Jahre vergangen, dass wir, wenn wir heute über Kinderpornografie und wie man etwas gegen ihre Verbreitung tun kann, wenn wir heute darüber reden, dass es etwas schlauer zugeht, dass es etwas sachlicher zugeht, etwas mehr Sachverstand. Aber all das ist nicht der Fall. Und was ist die Erklärung? Schwer zu sagen. Vielleicht ist die Erklärung, dass Politiker nichts dazugelernt haben in 10 Jahren, Aber um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, fällt mir schwer zu glauben. Die zweite Erklärung wäre, es ist Wahlkampfzeit. Wir brauchen ein Wahlkampfthema. Und typischerweise sucht die CDU/CSU ein Wahlkampfthema, wo sie sich als Hüterin von Recht und Ordnung darstellen kann. Wir hatten in der Vergangenheit solche Themen, also der große Lauschangriff, wurde dann gegen den Widerstand der SPD eingeführt und die Leute, die sich dort auskennen, sagen, er hat nichts gebracht. Also die Vorhersagen damals von Seiten der SPD haben sich bewahrheitet. Dann hatten wir die letzten zwei Jahre das große Thema Online-Durchsuchung. Ne? Ja. Also Herr Schäuble war voll dafür. Die SPD hat am Anfang Widerstand geleistet. Die Leute, mit denen man spricht, soweit ich die Dinge verstehe, würde ich auch sagen, wird auch ziemlich sicher weitgehend ein Schlag ins Wasser.
Ja.
Und jetzt haben wir wieder Wahlkampf. Wir brauchen also ein Thema, wo die CDU sagen kann, wir sind für was. Das hat auch die ersten paar Wochen wunderbar geklappt. Ja. Die Frau Zypris hat erstmal gesagt, wir sind dagegen. Das bringt nichts, das greift ins Fernmeldegeheimnis ein. Das geht nicht so einfach, wir sind dagegen. Ja. Und dann haben vermutlich die Berater von Frau Zypris gesteckt, das geht nicht. Damit verlieren sie den Bundestagswahlkampf. Sie können nicht einer Maßnahme, egal wie unsinnig sie ist und wie wenig sie bewirkt, wenn es um Kinder geht, um Emotionen geht, sagen, machen wir nicht. Und dann hat sich Frau Zypris entschieden, jetzt überholen wir mal die CDU rechts und gefordert, ja, machen wir. Und wir speichern auch noch und werten aus, von wo die Zugriffe kommen. Also wir nehmen jetzt gleich die Maßnahme auch noch in Richtung Strafverfolgung. Klingt auch wunderbar.
Ja.
Ich kann nur sagen, wenn die Klickzahlen stimmen, die Frau von der Leyen an die Presse getragen hat.
Nee, stimmen ja nicht.
Wenn die auch nur annähernd stimmen. Also ich denke auch, dass sie nicht stimmen. Es gibt gute Gründe, dass sie nicht stimmen. Aber nehmen wir an, man würde das ernst nehmen, sie würden stimmen. Dann wäre das, was Frau Zypris vorschlägt, natürlich die Methode, um die Strafverfolger völlig lahmzulegen, weil man würde sie zumüllen mit lauter Bagatellzeug, mit dem sie nicht ordentlich umgehen können. Kurzum, also was wir gerade erleben, ist Wahlkampf. Keiner der Politiker nimmt ernsthaft Geld in die Hand, um den Kindern zu helfen. Ich behaupte auch, dass es den Leuten, die die Kampagnen planen, überhaupt nicht um die Kinder geht. Ich will jetzt nicht sagen, dass es Frau von der Leyen oder Frau Zypris nicht um die Kinder geht. Das unterstelle ich mal, das geht ihnen um die Kinder. Aber es gibt einen Apparat, dem geht es definitiv nicht um die Kinder. Die planen Kampagnen. Ja, und dann erleben wir das, was wir halt jetzt die letzten Wochen erleben.
Herr Professor Fitzmann, da habe ich mich ziemlich verschätzt. Das passiert nicht allzu oft. Meistens wissen wir im Vorfeld, wie lange so ein Gespräch geht. Diesmal war es so interessant und so schnell vorbeigegangen. Und es passte auch so vieles zu meiner Meinung irgendwie. Ich fand das ganz toll, was Sie da gesagt haben. Ich verspreche Ihnen, dass wir in absehbarer Zeit eine Stunde machen werden über diese Thematik. Denn da muss man drüber reden. Da kann man gar nicht oft genug darüber reden. Und wir versuchen es auch vor der Wahl zu machen, denn ich glaube, dass vieles nach der Wahl sich von selbst erledigt. Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
Ja, die Zeit vergeht. Jetzt haben wir schon wieder eine Sendung voll gemacht, sind am Ende der Sendung. Uns bleibt gar nicht mehr so sehr viel Zeit, uns zu verabschieden. Gibt es da noch was, was aus deiner Sicht wichtig wäre, Herr Bakir?
Ja, alles ist aus meiner Sicht wichtig.
Aha.
Ist die halbe Stunde zu kurz? Nein, das sollte man schon
nochmal. Nein, die halbe Stunde ist nicht zu kurz. Man muss es ja auch nicht übertreiben, aber wir haben nun mal wichtige Themen und die brauchen eben die Zeit.
Ja, das mit dem Professor Fitzmann, dass das da plötzlich auf 20 Minuten hochschnellte. Wir mussten das sogar noch schneiden, weil ich mit dem über 30 Minuten gemacht habe. Er war einfach nicht zu bremsen.
Ja, du hast eben keine Disziplin, Herr Backe.
Nee, er war nicht zu bremsen. Also bitteschön. So, und dann den Daumen, hast du denn dir über den Daumen dabei? Irgendwie, den
ich habe beide Daumen
ja, immer dabei. Ja, dabei. Heute brauchst du ihn noch nicht. Heute habe ich den Daumen selbst. Daumen nach oben.
Und ich ebenfalls.
Und was sagen wir dazu noch?
Einen wunderschönen guten Tag. Auf Wiedersehen. Und schönes Wetter. Viel
und
Erfolg.
E-Büb.
Schönen Urlaub.
Dass ich immer E-Büb sagen muss in letzter Zeit. Ein Bit übrig behalten.
Du Armer.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2009.